Vers, der mich da so ein bisschen auch antreibt, wo ich genau das erleben möchte. Neben dem, dass ich unterwegs bin und Gottes Wort weitergeben kann, auch der Not zu begegnen. Aber es ist so, dass ich nicht nur ein Hobby habe, sondern ich darf auch einen Job haben, einen Beruf haben, nicht unterwegs in Gemeinden einzuladen, miteinander zu reden. Als Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors darf ich Brücken bauen zwischen Menschen der Verfolgung, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen, und wir uns in Gemeinde fort. Und es ist dieses Anliegen, wo ich euch heute Morgen einladen möchte, damit mitzumachen und ihnen zu helfen. Weil wenn wir sie fragen, was ist das, was ihr braucht, dann heißt es nicht, holt uns hier raus, sondern betet für uns und betet mit uns, dass wir standhaft bleiben können in der Bedrängnis, dass wir durchhalten und Glauben festhalten. Vor ein paar Jahren war ich mit meinem ältesten Sohn unterwegs und ich habe gesehen, dass Autos anhalten und ich habe gemerkt, ich kann mich nicht vorbeimummeln, sondern ich muss auch anhalten. Und da war ein Unfall, ein schwerer Unfall. Und die Autos vor mir, die sind einfach weitergefahren und so war ich das erste Auto, das stehen geblieben ist. Es hat geregnet, ich bin rausgegangen und da war ein Mann, der war eingeklemmt in seinem Auto. Und da waren noch drei andere, die waren unter Schock und ich habe drei Leute reingesetzt zu diesem Mann, der eingeklemmt war. Und ich habe danach geguckt, wie es den anderen drei geht. Und dann irgendwann habe ich aus dem Auto gehört, er atmet nicht mehr. Er hat um sein Leben gekämpft. Gefühlte Ewigkeit, bis der Notarzt kam, bis die Notärzte dann kamen und bis dann eben auch die Feuerwehr kam. Und dieser Mann hat aber überlebt und nicht im Nachgang bekommen. Und mein Sohnemann, der saß in der ersten Reihe und konnte alles mit ansehen. Dann habe ich mich gefragt, wie wäre das, wenn jetzt nicht dieser Mann, den ich nicht kenne, sondern mein Sohn, der da sitzt, sein Leben hat. Was würde ich tun? Und ich war noch nie in dieser Situation, aber mich hat es ins Nachdenken gebracht. Ich wünsche mir, dass ich in dem Moment meine Frau anrufe, zu geben, was uns geben, weil unser Sohn gerade ums Überleben kämpft. Dass ich in meiner Gemeinde anrufe und sage, hey, lasst uns miteinander beten, weil ich daran glaube, dass Gebet Veränderung bringt. Lasst uns beten für meinen Sohn, der am Kämpfen ist, dass er überlebt, dass Gottes Wille geschieht. Und ich würde jetzt auch in Bad Mergentheim bei euch bei den Baptisten anrufen und sagen, hey, betet mit mir. Betet für meinen Sohn, dass Gott eingreift und Wunder tut. Jetzt ist es natürlich fiktiv, aber es gibt so viele Menschen, die mir nahe sind, die mir am Herzen liegen, meine Brüder und Schwestern, die wirklich an uns sind und die uns binden, die euch als Gemeinde binden, dass wir gemeinsam für sie, dass wir wach sind und das stärken, was droht, abzustellen. Und deswegen heute Morgen ist eine Einladung, diese Einladung an dich, dass du möchtest. Ein Vers, der euch vermutlich bekannt ist, steht in 1. Korinther 12, Vers 26. Wenn ein Teil leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, dann ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Hey, wie gut ist es, wenn es Emotionen zeigt, wenn es uns nicht allein lässt, wie es unseren Geschwistern geht. Und deswegen, wie schön, dass ihr miteinander betet, diese Gebetszeit im Gottesdienst habt, wo ihr Anteil habt und wo ihr diesen Vers auch nehmt. Und diese Frage, die ich dir persönlich am Anfang stellen möchte, ist, bin ich bereit, mich mit meinen Geschwistern zu verbinden und mit ihnen mitzuleiden, mein Herz zu öffnen, damit ihr Leid sich treffen darf. Und meine Antwort, das Gebet ist, dass ich hingehe zu dem, dem alles möglich ist, zu Jesus. Wir von Open Doors, wir sind ein Dienst, der sich für verfolgte Christen einsetzt. Und jedes Jahr bringen wir den Weltverfolgungsindex raus. Wer kennt den Weltverfolgungsindex schon? Der darf mal die Hand heben. Das sind fast alle. Ja, deswegen mache ich es ganz kurz. Es ist eine Landkarte, die anzeigt, wo Christen am stärksten verfolgt werden. 365 Millionen sind es, 5 Millionen mehr als im letzten Jahr. Was sagt mir das, die Verfolgung dazu? Früher haben mal alle Länder, wo starke oder extreme Verfolgung ist, auf diesen Index gepasst. Mittlerweile gibt es mehr als 50 und wir fokussieren uns auf die Länder, wo Christen am stärksten betrieben werden. Heute wollen wir für ein Land beten, das mir persönlich auch im Herzen liegt. Es ist die Nummer 1, finde ich mit das herausforderndste, Nordkorea. gleichzeitig ist diese Weltkarte für mich eine Weltkarte der Hoffnung. Warum? Weil dort Menschen sind, die sagen, nee, ich gehe nicht weg. Ich bleibe dort, weil wir das Licht dieser Welt, das Licht in Nordkorea sind. Und wenn ich gehe, wer ist denn dann noch da, um zu beten? Um Gottes Segen auch über diesen Landesteil auszusprechen und im Glauben zu leben. Für mich eine Weltkarte der Hoffnung. Wir springen zu der Geschichte von Open Doors. Vor knapp 70 Jahren hat Bruder Andrew, ein Holländer, diesen Vers bekommen, als er im Osburg war. Werde wach und stärke das Übrige, das droht, das im Begriff steht zu sterben. Das ist Offenbarung 3, Vers 2. Ein Vers, der ihn dazu bewegt hat, seine Geschwister zu fragen, was braucht ihr? Und die Antwort war, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Bibel. Und so hat Bruder Andrew angefangen, Bibel in den Ostblock zu schulen. Vielleicht kennt ihr die Biografie von ihm, sehr bewegend und sehr zu empfehlen. Mir ist ein Gebet von ihm hängen geblieben. Er ist voll beladen mit einem Auto voller Bibeln und fährt wieder Richtung Ostblock. Und er kommt an die Grenze und er betet das sogenannte Schmugglergebet. Herr Jesus Christus, als du auf dieser Erde warst, hast du blinde Menschen sehend gemacht. Und jetzt bitte ich dich, dass du sehende Menschen blind machst. Und vier Soldaten haben sein Auto auseinandergenommen, oder drei waren es vielmehr. Einer hat ihm die ganze Zeit in die Augen geschaut, wie er reagiert. Sie haben nichts gefunden. Bruder Andrew durfte es erleben, dass es nicht auf ihn ankommt, sondern dass Gott am Wirken ist. Und um sich das zu verdeutlichen, hat er immer wieder auch eine Bibel auf den Beifahrersitz gelegt. Es kommt nicht auf mich drauf an, wie ich die Bibel verstecke, sondern dass Gott seine Hand überhält. Dass Gott der Auftraggeber ist. Mich ermutigt es, dass Gott mit Bruder Andrew, der vor ein paar Jahren verstorben ist, ein Werk aufgebaut hat, das weltweit aktiv ist und Menschen einlädt. Und wenn Gott Bruder Andrew gebrauchen kann, ja, dann kann er es auch mit mir, mit Daniel oder mit dir, der dich zum Gebet einlädt. Für mich eine Ermutigung, da dran zu bleiben. In der Bibel heißt es von Anfang an, dass Verfolgung kommen wird, dass es uns bedrängt. Und die haben einen kleinen Videoclip, wo wir einen Einblick haben in die Bibelverse, wo Verfolgung vorhergesagt wird. Ich lade euch ein, nach vorne zu schauen und euch mit reinnehmen zu lassen.
Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch.
Ja, hier ist es nochmal gebündelt. Wir machen Beistand und Ermutigung. Sagen unsere Geschwister, dass sie nicht alleine sind. Da ist Nothilfe und Selbsthilfe, da ist Bibel und Literatur, die bis heute in die Länder geschmuggelt und gebracht werden. Da ist Schulung, die vorbereitet auf Verfolgung. Und wir sind in Deutschland unterwegs, um zum Gebet einzuladen. Es gibt nicht zwei Kirchen, die eine in der Verfolgung und die andere in Freiheit. Nee, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib. Aber es sind zwei Fauste, die Kirche bedrängen. Das eine ist die Verfolgung, aber es kann die Kirche nicht stoppen. Und das andere ist die Verführung. Und ich glaube, davon sind wir hier im Westen betroffen. Die Bequemlichkeit ist einer der großen Feinde. Und deswegen im Vorgespräch, als ich angekommen bin, habe ich festgestellt, dass ihr jeden Samstag hier alles vorbereitet. Hey, lasst euch das mal sagen, wie gut, dass ihr das machen dürft. Es ist Vorbeugen dafür, dass ihr nicht bequem werdet. Gemeinden, die da immer wieder dran sind, denen tut es gut, das zu tun. aber ansonsten ist es was, wo Bequemlichkeit ganz schnell auch einkehren kann. Und deswegen seht es als eine Freude, wenn Samstag die Dinge gerichtet werden und wenn ihr Sonntag euch hier treffen könnt und alles vorbereitet ist. Die Bequemlichkeit ist einer der Feinde, wo wir so viele Dinge uns wichtig werden können, wichtiger als dass wir uns treffen, dass wir Gottes Wort hören. Im Gebet glaube ich, dass Dinge freigesetzt werden, dass Situationen sich verändern, dass wir eine Waffe haben und dass wir diese einsetzen dürfen. Und für mich ist es zusammengefasst in dem, was Paulus schreibt in der geistlichen Waffenrüstung. Am Ende von Epheser 6, wo er die Waffenrüstung beschreibt, die wir anziehen sollen, da kommt dieser Vers. Wir Feuerwehrleute, wir haben ja eine PSA, eine persönliche Schutzausrüstung, die uns schützt, wenn wir ins oder ans Feuer gehen. Und unsere geistliche Schutzausrüstung, so PSA, die wird in den Versen davor beschrieben. Hier heißt es am Ende, wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Das fasst es zusammen, was ich davor auch schon gesagt habe. Hey, lasst uns im Gebet dranbleiben. Nordkorea. Die 16-jährige Eun, sie macht die Tür zur Latrine zu und setzt sich dorthin. Ein Ort, wo ihr immer wieder schon ein Bild hochgekommen ist. Sie sieht ihre Großmutter, wie sie sich niederkniet und zu Hanani, zu Gott betet. Wie oft hatte sie Angst um sie? Vor ein paar Monaten wurde Eun von ihrer Mutter zum Onkel gebracht. Und die Mutter wollte nach dem Vater schauen. Der Vater war ein Jahr zuvor nach China gegangen, um nach den großen Schwestern zu schauen. Und so ist Eun und ihr Bruder beim Onkel. Jeden Tag gibt es was zu essen, nämlich Reis. Aber irgendwann ist nur noch Gras in der Suppe. Und dann kommt der Onkel zu ihr und sagt, Eun, ich habe nur Platz für einen von euch. Entweder du oder dein Bruder. Und Eun weiß, was für sie dran ist. Sie macht sich auf und sie lebt auf der Straße. Und sie beginnt zu Hanani, diesem Gott zu beten, den sie noch gar nicht kennt, und sagt, Hanani, Gott, ich bin so alleine. Bitte schütze mich. Ein Gebet ohne große Hoffnung. Aber sie kommt dann tatsächlich an einen hoffnungslosen Ort. Sie wird von der Polizei aufgegriffen. Sie kommt in eins dieser Lager für Straßenkinder. 2000 zusammengepfercht. In einer Baracke 200 Kinder. Nicht genügend Platz, dass sie sich hinsetzen kann. Sie schlafen. Und es gibt dreimal am Tag fünf so kleine Kartoffeln. Und Eun weiß ganz schnell, dass sie mehr zu essen braucht. Sie fängt das, was so rumläuft, und isst auch. Immer wieder sterben Kinder vor Hunger und werden rausgeholt. Tagsüber müssen sie arbeiten und nachts ist nicht genügend Platz, um zu schlafen. Und dann kommen die Wärter und fragen, wer sich freiwillig meldet, um in die Berge zu gehen und Kastanien zu sammeln. Und Eun hat keine Kraft, aber sie hört eine Stimme in sich. Eine Stimme, die sagt, melde dich. Und sie meldet sich, sie gehen in die Berge, sie werden in kleine Gruppen eingeteilt. Und als sie gerade eine Chance sieht, nimmt sie sich ein Mädchen und sie rennt einfach in die Gruppe. Und Eun lebt wieder auf der Straße. Sie klopft an Türen und sagt, hey, ich arbeite, wenn ich Nahrung bekomme. Und sie wird aufgenommen. Und sie beginnt wieder zu beten, schenkt, dass wir als Familie wieder zusammen. Und dann kommt die Nachricht, dass der Vater beim Onkel ist. Und sie ist, kommt zurück zum Onkel. Und der Vater erzählt, dass die Schwestern leben, dass sie jetzt nach China gehen werden und dass er dort Jesus kennengelernt hat. Und am nächsten Tag machen sie sich auf. Und am Sonntag sitzt Eun in der Kirche. Sie versteht kein Wort. Aber in ihr drin breitet sich ein Gefühl aus. Nämlich Heimat. Und sie hat die Möglichkeit, mit einem Übersetzer zu reden. Er erklärt ihr, wer Jesus ist, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er ihr Freund werden möchte. Und Eun versteht es und macht es fest. Aber dann passiert, was leider oft passiert. Sie werden verraten und entdeckt. Sie bekommen Handschellen an, Vater, Mutter, ihr Bruder und sie. Sie werden zurück nach Nordkorea gebracht. Dort kommen sie in eins der Untersuchungslager. Sie werden einzeln verhört. Immer wieder hört Eun die Schreie ihrer Eltern und auch sie wird bedroht. Erzählt uns ganz genau, was ihr gemacht habt, wer euch geholfen hat. Wenn nicht, schneiden wir den einen Finger nach dem anderen. Nachts ist es kalt in der Zelle und bei ihr fangen schon an, die Glieder zu gefrieren. Und als der Vater sagt, dass sie Christ sind, dann ist eigentlich klar, dass das passiert, was immer passiert. Nämlich die ganze Familie kommt in ein Arbeitslager und arbeitet so lange, bis sie sterben. Immer wieder hört Moin die Gebete ihrer Eltern, hört, wie sie vor Gott stehen und fliehen. Und eines Tages passiert dann dieses Wunder, nämlich dass sie zusammengebracht werden als Familie und einfach freigelassen werden. Und so sind sie wieder beim Onkel. Der Vater sagt, ihr Frauen fliehen nach China und geht dann nach Südkorea weiter. Und das haben sie gemacht. Und Moin ist heute in Freiheit. Der Vater ist kurz darauf an den Folgen der Folter gestorben. Und ihr Bruder ist noch in Nordkorea. Und Moin wünscht sich, dass wir beten, dass ihr Bruder auch rauskommt und sie wieder als Familie hat. Das würde ich jetzt kurz machen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Wunder tust, dass du eingegriffen hast bei Moin. Ich danke dir für ihr Zeugnis. Ich danke dir dafür, dass du auch heute noch übernatürlich eingreifst und Veränderungen bringst. Und so wollen wir mit Moin bitten, dass ihr Bruder rauskommen darf aus Nordkorea, dass sie als Familie wieder eins sind und dass du dich zeigst und auch zeigst, dass du Gebete erhörst. Ich danke dir, ja, dass Gebete durch Wunder erhört werden, durch dein Eingreifen. Aber dass du auch die Kraft gibst, um durchzubringen. Und so bitten wir dich um beides, wenn es dein Wille ist, dass du ja den Bruder rausholst und sie als Familie vereinigst. Und solange bis es das ist, dass du die Kraft gibst, durchzubringen und zu überleben. In deinem Namen, Jesus. Amen. In der Bibel gibt es eine ganz ähnliche Geschichte. Ihr habt ja vorhin schon erwähnt, dass das Petrus-Musical was ist, wo viele auch gesehen haben. Ich habe heute die Geschichte von Petrus mitgebracht, wie er das am Anfang erlebt hat. In Apostelgeschichte 12, da heißt es in Vers 1, um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen. Und er ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, der Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort. Und er ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brot. Und Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen. Und er beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk abmuntern. Während Petrus nun, also streng bewacht, im Gefängnis saß, da betete er die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Als ich diesen Text gelesen habe, kam in mir eine Frage auf. Wie war das bei Jakobus? Hat die Gemeinde auch intensiv für ihn gebetet? Oder war es was, wo die Gemeinde lernen musste? Was es heißt, für ihre Geschwister, als die Verfolgung kam, einzustehen im Gebet? In Vers 5 lesen wir auf jeden Fall davon, dass sie das für Petrus taten. Petrus wurde ins Gefängnis geworfen und die Gemeinde hat sich versammelt, um zu beten, um für ihn einzustehen, um vor Gott zu liegen und ihn zu bitten, dass er eingreift. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, die Aufgabe, die wir heute noch haben, dass wir im Gebet für unsere Geschwister intensiv beten, dass wir uns eins machen und für sie einstehen, für sie beten. Ich vermute, dass ihr die Geschichte kennt. Ich möchte sie kurz mit eigenen Worten zusammenfassen. Petrus sitzt im Gefängnis, ein Engel kommt zu ihm und sagt, zieh dich an, dann raus hier. Und die erste Tür ging auf, die zweite und dann das große Tor in die Freiheit. Und als er draußen steht, realisiert er, ich bin wirklich frei. Es war kein Traum, keine Vision. Gott hat eingegriffen. Halleluja. Und Petrus weiß, wo er hingehen darf, nämlich da, wo die Gemeinde sich versammelt. Und er geht hin, klopft an die Tür. Rote, der Dienerin, wird geschickt. Sie fragt, wer da ist. Und die verängstigt. Und als sie hört die Stimme von Petrus, dann geht sie volle Begeisterung hinein und sagt, Halleluja, unsere Gebete sind erhört worden. Petrus ist befreit. Gott hat eingegriffen. Und die Gemeinde schaut sich um. Rote steht alleine vorne. Wo ist Petrus denn? Er steht noch vor der Tür. Und sie lassen ihn rein, und als die Gemeinde sich beruhigt hat, erzählt Petrus, wie Gott eingegriffen hat, was er getan hat. Und er sagt, erzählt es allen weiter als er wollte. Dann muss er fliehen, raus aus Jerusalem, um in Sicherheit zu sein. Ein Prinzip, was ich in der Bibel entdecke, ist die Fürbitte, das Einstehen, das Eintreten für andere. Da ist Mose, der für sein Volk vor Gott steht, dieses halsstarrige Volk, wo er eintritt im Gebet und mit Gott, ja, da verhandelt. Da ist Jesus, der sich für seine Jünger einsetzt. Und vielleicht ist es nichts Neues für dich heute. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen. Hey, lasst uns da beten, weil Gebet Veränderung bringt. Bleib da dran, weil es eben diese Geschichten auch gibt, wie Gott eingegriffen hat. Das tut er bis heute. Und weil das andere das ist, was Gott stärken kann, durchzuhalten, dass unsere Geschwister treu bleiben können, bis in den Tod. Und als ich gebetet habe für diesen Tag heute hier, kam mir ein Vers, den ich euch noch zusprechen möchte, der ursprünglich für das Volk Israel gedacht war. Es steht in Jesaja 43, die Verse 1 bis 3. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flammen werden dich nicht versehen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba. Wieder kommt in der Bibel dieses FDN, fürchte dich nicht, weil wir oft von Angst ergriffen werden. Und deswegen auch der Zuspruch an euch als Gemeinde: fürchte dich nicht, Gott hat dich im Blick. Und vielleicht geht es bei uns nicht über Überflutungen oder ins Feuer, aber selbst wenn, ist er da, weil es uns zulassen wird. Betet ohne Unterlass. Ich freue mich, dass ihr nächste Woche die Möglichkeit habt, von den Geschichten zu erzählen, wie Gott auch eingegriffen hat und Gebet euch verändert hat. Ich lade euch ein, das immer wieder zu tun und zu beten, voller Kraft den Willen Gottes auszusprechen. Was soll ich beten? Eine Frage, die mich beschäftigt. Gebet bedeutet nicht nur, dass ich rede, sondern ich will auch hören, was Gott sagt. Und will für unsere Geschwister beten, ja, den Willen Gottes über ihre Situation. Und Bruder Andrew hat einen Vers mal weitergegeben, nämlich, dass wir Thermostate sein sollen, nicht Thermometer. Was macht ein Thermometer? Es zeigt die Temperatur. Was macht ein Thermostat? Sagt, in meinem Büro macht er klick, 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 und dann kommt das ganze Heizkraftwerk und kämpft gegen die Kälte. Und in Kelkheim haben wir ein Haus. Das war früher in dieser Fabrik, wo wir sind, in unserer Zentrale, die Heizzentrale, die Möbelfabrik. Heute ist es ein Betshaus, wo wir für unsere Geschwister eintreten, unser Heizkraftwerk. Wir beten und sind wir an dem dran, der alle Macht hat. Deswegen lasst uns Thermostat sein, unser Umfeld durch Gebet verändern. Wie können wir das tun? Wir werden es gleich noch für Nordkorea machen, aber wie können wir das über diesen Tag hinaus tun? Diese Einladung, viele bekommen das vielleicht schon. Wir haben dieses Magazin, das hilft uns, da dran zu bleiben. Wir können uns nicht mit 365 Millionen identifizieren, aber vielleicht nur einen. Deswegen ist da ein Bild vorne drauf, so Geschichten drin für unsere Geschwister. Ich lade euch ein, dieses Magazin zu bestellen und am Gebet dran zu bleiben. Genau, hier ist es mittlerweile. Das Coole an dem Magazin ist nämlich in der Mitte drin, nämlich den Gebetskalender, wo für jeden Tag ein Anliegen drin ist, dass wir konkret beten können. Wie kann es rausnehmen? Und dann hat man jeden Tag ein Anliegen, konkret zu beten. Das wollen wir nämlich tun, konkret für unsere Geschwister beten. Und heute sieht es so aus, dass das Anliegen nämlich folgendes ist: Seit sich Lee Fong, seine Frau und die drei Kinder von Jesus entschieden, werden sie von ihren Verwandten nach ihnen bedrängt. Sie sprechen nicht mehr mit Lees Familie, schließen sich von Sozialleistungen aus und beschädigen das Dach ihres Hauses. Beten wir für Lee Fongs haben wir großes Jubiläum in Karlsruhe. Open Doors wird 70 Jahre, wir wollen das feiern Ende Mai. Herzliche Einladung, da mit dabei zu sein. Und jetzt wollen wir dieses Land springen, Nordkorea, um das es heute auch geht. Wir werden einen kleinen Videoclip gleich haben, aber davor möchte ich diesen Vers euch ans Herz legen, der mich berührt hat. Da heißt es, kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Und leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Nordkorea. Ein Land, das auf Platz 1 steht, mit ungefähr 1,5% Christen und 400.000.
Platz 1, Nordkorea. Nordkorea behält seinen Platz an der Spitze des Weltverfolgungsindex. Das Regime von Kim Jong-un lässt keine Religions- oder Glaubensfreiheit zu. Der Druck in allen Lebensbereichen bleibt auf höchstem Niveau. Es ist keine Veränderung zu beobachten. Der Staat hat ein wachsames Auge auf alle Bürger. Wenn Christen entdeckt werden, werden sie und ihre Familien als gefährliche Staatsfeinde in Arbeitslager deportiert oder auf der Stelle getötet. Treffen mit anderen Christen sind daher fast unmöglich und können nur unter strengster Geheimhaltung stattfinden. Das Gesetz gegen reaktionäres Gedankengut zählt die Bibel zu den verbotenen Büchern. Das zeigt, dass der Staat den christlichen Glauben weiterhin als große Gefahr hat.
Der Staat sieht den Christentum als große Gefahr. Von diesen 400.000 Christen sind 50.000 bis 70.000 in Gefangenen oder Arbeitslagern. Eine Zahl, die mein Herz erschüttert hat. Ich nehme euch mit in die Geschichte von Haewoo, eine von vielen. Haewoo, ihr Mann, ist nach China gegangen, weil er Hungersnot war. Und dort hat er das Brot des Lebens, Jesus, kennengelernt. Er wurde entdeckt, kam wieder nach Nordkorea und ist in einem der Lager gestorben. Haewoo hat gedacht, mein Mann war nicht dumm. An diesem Jesus muss was dran sein, wenn er bereit ist, dafür zu sterben. Sie ist auch nach China gegangen, hat auch Jesus kennengelernt, ist auch wieder nach Nordkorea ins Lager gekommen. Und auch sie wurde gefoltert. Sie hat gesagt, ich habe gespürt, wie Gott mir Kraft gibt. Und dann hat sie eine Stimme gehört, eine Stimme, die sie beauftragt hat. Gib hier Gottes Wort weiter. Sie hat gesagt, Gott, du weißt, wo ich bin, wenn sie mich entdecken, bringen sie mich sofort um. Aber Gott hat ihr gezeigt, wie das geht. Und sie hat Kranken die Kleidung gewaschen, hat von der Nahrung, die sie bekommen hat, sie durfte 5 Menschen zu Jesus führen. Und als Gemeinde haben sie sich dann getroffen auf der Latrine, auf dem stillen Ort und haben miteinander Lieder gesungen, ganz leise. Bibelverse, die sie auswendig konnte, hat sie geteilt. Und deswegen ist es gut, wenn wir Gottes Wort auswendig können und Lieder auswendig können. Und auch an unsere Geschwister denken, die nur das bei sich haben, was sie im Herzen haben. Haewoo ist irgendwann auch freigelassen worden. Sie lebt in Südkorea. Sie sagt, ich kenne beides. Die Freiheit und in Freiheit Gott anzubieten. Aber auch das, was in Psalm 23 beschrieben wird. Ob ich schon wandere durchs finstere Tal, fürchte ich keinen Unglück, denn du bist bei mir. Ich lade uns ein, dass wir für diese 50.000 bis 70.000 beten, für Nordkorea beten, dass wir für sie einstehen. Es gibt das Eingreifen Gottes, dass Menschen herauskommen, auch aus diesen Arbeitslagern. Aber über 90%, bei denen braucht es die Ermutigung durchzuhalten, braucht es unsere Ermutigung. Ich habe ein paar Anliegen von Nordkorea hier vorne zusammengefasst. Vielleicht hat Gott euch schon was aufs Herz gelegt. Ich würde uns einladen, dass wir uns Zeit nehmen, um miteinander zu beten. Anliegen Vielen Dank für eure Gebete und vielen Dank, wenn ihr weiter dran bleibt. Alles, was man dazu braucht, ist in diesem Magazin drin. Wenn ihr es kostenlos zu euch nach Hause haben wollt, füllt die Karte aus und bringt es draußen an den Tisch. Ich habe da einen Büchertisch mit ein paar Infos noch. Kommt gern vorbei. Es hilft einfach, dran zu bleiben. Deswegen die Ermutigung. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Gebet dran bleibt. Ich habe noch